Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Sendereihe Philosophische Brocken. Wir haben heute ein Gespräch mit Peter Berz, der im Moment noch Vertretungsprofessur an der Universität Wien innehat. Am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Meine eigene Forschungstätigkeit führt mich im Moment wieder mal zu Wittgenstein und zum Thema Lebensformen bei Wittgenstein, wobei das ein Thema ist, das von vielen zum Anlass genommen wird, den Kulturrelativismus von Wittgenstein zu diskutieren, zu bestreiten oder zu affirmieren. Es gibt aber da auch einen zweiten Aspekt und der bringt uns in den Themenbereich, den wir heute ansprechen wollen, nämlich den Aspekt, dass Wittgenstein mit Lebensform an bestimmten Stellen nicht Lebensformen des Menschen, wie also zum Beispiel die asketische Lebensform oder die Bohemien-Lebensform gemeint hat, sondern die Lebensform sprechender Wesen, also Menschen, im Gegensatz zu Wesen, die nicht sprechen, also zum Beispiel tierische Lebensformen. Es gibt diesen berühmten Satz von Wittgenstein, wenn ein Löwe sprechen könnte, dann würden wir ihn nicht verstehen, der paradoxal ausdrückt, dass hier ein Rätsel vorliegt, sagen wir es mal zumindest. Und um dieses Rätsel mit einer metaphysischen Glocke zu versehen, könnte man an der Stelle auch von Heidegger sprechen, der von einem Abgrund zwischen Mensch und Tier geredet hat. Wie steht es denn mit diesem Abgrund?
Vielleicht könnte man auch mit Kardinal de Polignac kontern, der im 18. Jahrhundert mal an den Affenkäfig im Château de Plantes getreten ist und dem Affen zugerufen hat, sprich und ich taufe dich. Das wäre eine andere Variante dieses fundamentalen Problems. Wie hängen eigentlich die Tiere und die Menschen zusammen? Du hast gerade den Heidegger genommen und er hat ja auch noch den grundstützenden Gedanken, dass die Tiere uns eigentlich fremder sind als die Götter. Und warum sind die Tiere uns so fremd? Weil sie uns so verwandt sind. Er spricht da von einer abgründigen leiblichen Verwandtschaft mit dem Tier. Die uns gerade die Verwandtschaft macht uns die Tiere fremder. Alles das scheint mir, sind Fragen, die jetzt in der gegenwärtigen Diskussion, die sich von Darwin her schreibt, der ja Zeit seines Lebens genau den Unterschied, diesen Abgrund mit allen seinen Korrespondenzen und in seinem ganzen Denken wollte er einfach diesen Abgrund zuschaufeln.
Hätte man dem Kardinal die Bienensprache entgegenbringen können? Hätte er, wenn er gewusst hätte, dass es eine Bienensprache gibt oder dass es Verständigungssysteme zwischen Schimpansen gibt, wäre er dann mit dem Weihwasser gekommen?
Ja, wenn man das jetzt, das stellt natürlich die weitere, noch fundamentalere Frage nach der Sprache selbst. Ob eine Sprache, die nur ein kodiertes Zeichensystem ist, eine Sprache, die nur räumlich sich abspielt, die keine doppelte Gliederung hat, wie das die Linguisten sagen zum Beispiel, also bedeutungslose Einheiten machen bedeutende Worte mit dem Effekt, dass man unendlich viel sagen kann. Die Bienensprache ist eben eine begrenzte Sprache, abgesehen davon, dass man in der Regel nur bei Licht zu sehen ist, während die Menschensprache auch in der Dunkelheit funktioniert.
Also Menschensprache, könnte man sagen, ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass man in der Sprache verhandeln kann, einen Bedeutungsunterschied zwischen Sprache, nämlich den Bedeutungsunterschied zwischen Signalsystemen und variabilen Bedeutungs offenen Zusammenhängen. Ja. Das kann man genau in einer Abrichtungssprache nicht machen.
Kann man
also
nicht machen.
Man kommt überhaupt nicht in die Schwierigkeit, man kommt in einer Sprache des ersten Typs überhaupt nicht in die Schwierigkeit, sich die Frage vorlegen zu müssen, was jetzt das Gemeinsame und das Nicht-Gemeinsame zwischen diesen beiden Typen von Verständigung ist.
Absolut, ja. Also diese potenzielle unendliche Erweiterbarkeit des Sagbaren in der Menschensprache. Das scheint ein ganz fundamentaler Unterschied. Und Heidegger, der dreht es ja, weil er nicht linguistisch denkt, dann anders, dass er die Offenheit jetzt als so eine Seinserschlossenheit nimmt, die er ganz scharf gegen die Art, wie Tiere in ihrer Umwelt drin hängen, absetzt. Also die Biene, eins seiner Lieblingstiere, da sagt er immer, die Tiere, die fliegt zur Blume, aber sie fliegt nicht zur Blume als Blume. Sie kennt das Wörtchen als nicht. Und dann fängt er an, darüber nachzudenken, was das heißt, eine Welt aufzubauen ohne als. Und trotzdem gibt es Blumen und den Unterschied von Blumen und Blumenstetigkeit und auch satt sein und so weiter.
Wo spricht er darüber?
Das ist in der wunderbaren Vorlesung von 1929, 1930. Da ist der ganze Mittelteil der Frage nach dem weltlosen Stein, dem weltarmen Tier und dem weltbildenden Menschen gewidmet.
Derrida ist auf das, glaube ich, auch noch eingegangen, nicht?
Derrida kenne ich jetzt, aber Agamben zum Beispiel Agamben, in seinem Buch Das Offene geht da drauf ein. Und ich finde immer schön, dass er diese Grundbegriffe eben dann schließlich in eine aristotelische, die Frage, wie taucht das alles jetzt bei Aristoteles auf? Und nicht so, wie das heutige Biolinguisten machen würden oder Biologen, die fragen dann, wie entsteht jetzt, wann sagt der Affe zum ersten Mal als? Weil Heidegger fragt sich, wann sagt Aristoteles eigentlich und wie sagt er als? Und hat damit natürlich schon impliziert, die Sprache ist geschichtlich oder wir können über die Sprache nur innerhalb der Geschichte, in dem geschichtlichen Raum nachdenken.
Also eine der Schwierigkeiten, die ich mit diesem Denkansatz immer habe, ist, dass es so eine Verbindung zwischen Phänomenologie und Metaphysik ist. Also man wird ja nicht gut bestreiten können, dass es viele interessante Beschreibungen über die Einbettung von Tieren in ihre Umwelt gibt und dass das anders abläuft als Steine und dass man, sagen wir, in einer traditionell ausgerichteten Philosophie, die jetzt nicht analytische Philosophie ist, sich freut daran, den Faden der Erzählung hinauf und hinunter zu spinnen in allen Lebewesen. Das kann man mit einer gewissen allgemeinen Sympathie verbinden. Ich würde sagen, okay, akzeptiere ich auch. Wenn man aber dann mit solchen Großkalibern wie Abgrund zwischen Mensch und Tier oder Seinsoffenheit an diese phänomenologischen Befunde herangeht, dann klingt doch das heute ein wenig sonderbar, meinen Ohren zumindest.
Ja, ich meine, also bei Heidegger selber ist ja zunächst mal ein riesiger Sprung gewesen, dass er nicht mehr nur den Alltag phänomenologisch betrachtet, also das, was die jetzt nächste kulturelle Umgebung ist, sondern dass er zum ersten Mal anfängt, Wissenschaften zu betrachten an diesem Punkt. Also und dann auch lange, 2-3 Vorlesungen lang reflektiert über den Status der Biologie als Wissenschaft, weil er schon weiß, diese Phänomenologie bei den Tieren ist keine Alltagsphänomenologie mehr, sondern da muss ich mich berufen auf das, was andere experimentiert haben, was die rausgefunden haben, was ich auch nur so als Buch und Rezipient eigentlich kenne.
Und worauf bezieht er sich dann? Yxhül?
Ja, vor allem Yxhül und dann aber auch eben verborgen, seltsamerweise ohne dass er es nennt, auf Karl von Frisch, Das Leben der Bienen.
Aha.
Ein kleines Büchlein, was ein Jahr vorher erschienen war und in dem Frisch seine ersten Erkenntnisse so auf populäre, fachliche Weise darstellt. Da kommen fast alle Beispiele vor.
Und was würdest du sagen, ist der philosophische Nutzen dieses Studiums der Wissenschaft, der biologischen Wissenschaft von Heidegger, bringt das auch philosophisch etwas Neues?
In dem Sinne, also zum Beispiel, dass es sich eben mit der Anthropologie Scheelers und Plessners auf die Weise auseinandersetzen kann, die ja, obwohl, also wenn man jetzt Scheeler nimmt, Plessner die Stufen des Organischen und der Mensch und Scheler die Stellung des Menschen im Kosmos, da fängt er mit der Frage an, wie weit ist der Mensch eigentlich vom Tier entfernt? Nehmen wir an, dass es einen Abgrund gibt, dann müssten wir ja sagen, dass die Einzeller, also er nimmt das Beispiel als Infusorium Stentor, das berühmte Trompetentierchen, ein Einzeller mit so kleinen Wimpern drumherum, dass der mit dem Affen verwandt, mit dem Schimpansen verwandter sei, als der Schimpanse mit dem Menschen. Das ist die erschütternde Konsequenz der Abgrundthese. Und dann sein ganzes Buch lang eigentlich stufenweise zu sagen, der Mensch integriert sämtliche tierischen Stufen. Es gibt also eigentlich keinen Bruch, keinen absoluten Kontinuitätsbruch. Und genau mit diesem Theorem, glaube ich, setzt sich Heidegger auseinander und beginnt dann natürlich die Anthropologie selbst auf andere Weise zu denken, indem er sich fragt, wie sieht das aus mit der Welt.
Und wie sieht das aus mit Heideggers eigener Weiterentwicklung der Anthropologie? Weil das hat er ja auch nicht ständig vertreten. Also Anthropologie in einem späteren Zustand seiner Philosophie ist ja das, wovon er sich selber auch absetzt.
Würde ich sagen, jetzt schon in diesem frühen Stadium, also schon 29, als das also alles ganz heiß ist. Ne? Also Plessner erscheint im gleichen Jahr und Scheler ist 26. Also das ist ein anti-anthropologischer Gesichtspunkt zu sagen. Es gibt diese kontinuierliche Verbindung, diese Stufenfolge eigentlich nicht.
Genau. Also das, die Seinsfrage schlägt an dieser Stelle schon zu.
Die schlägt zu.
Also da ist auch das, was dann im Humanismusbrief darüber steht, dass der Mensch für das Sein offen ist und auf diese Art und Weise eine Welt hat, ist an der Stelle schon
vorgedacht und kommt fast wörtlich an einer Stelle wieder vor, also wo dann er sich fragt, wie ist das Tier in seine Umgebung eigentlich eingebunden? Wir können nicht sagen, dass es so wie der Stein eben umgebungslos lebt als Ding, sondern es hat eine bestimmte Beziehung zu seiner Umgebung, eine gewisse scheinbare Offenheit oder eine Auseinandersetzung mit dem anderen. Und dann kommt da dieser für mich immer so wichtige Spruch in dem Wörtchen Umgebung, drängt sich alles Rätselhafte des Lebewesens zusammen. Also wer dann die große, ja, lamarckistisch begonnene Frage nach der Umgebung in den Mittelpunkt stellt.
Diese Umgebung, glaube ich, sollten wir dann gleich weiterreden. Ich möchte vorher noch einen Eindruck artikulieren, den ich aus dem bekomme, was du sagst, nämlich, dass Heidegger in diesem Fall ja tatsächlich auch nachweisbar und dokumentiert Einzelwissenschaft rezipiert und eingearbeitet hat, was er ja nicht in vielen Fällen tut, würde ich mal sagen. Also man weiß, dass er Physik studiert hat, man weiß, dass er ein bisschen Mathematik angesehen hat, aber davon merkt man eigentlich nichts in seinen Schriften. Er verdammt Carnap und die Logistik und alles das, was damit zusammenhängt, ohne dass er wahrnimmt, welche logisch prinzipientheoretischen Überlegungen es gegeben hat. Mhm. An der Stelle scheint es ein bisschen anders zu laufen. Er macht ebenfalls diesen Qualitätssprung, der in seiner Philosophie drinnen ist, aber doch offensichtlich auf der Basis einer einer Zeit lang gültigen Rezeption der Literatur.
Jetzt was so Technik betrifft, muss man natürlich schon sagen, dass er gewisse Affinitäten schon hatte, also mal über seinen Sohn, aber dann hat er sich ziemlich lang und ziemlich jahrzehntelang mit der Kybernetik eben beschäftigt, was immer das für ein Typ von Wissen ist, also was Derrida wie jetzt in dem erschienenen Büchlein Transformation des Humanen zu lesen ist, sagt der Heidegger, hätte sich sein ganzes Leben lang mit nichts anderem beschäftigt als der Kybernetik. Ein bisschen weit geschossen.
Das hat er aber gut verborgen in seinen Werten.
Ja, es kommt schon. Also zum Beispiel hat er den, ich glaube, dass er öfter mal Industriebetriebe besucht hat. Also es gibt ein paar sehr interessante Stellen über die Philosophie der Werkzeugmaschinenfabrik etwa. Mhm. Also was ist das? Eine Fabrik, die Werkzeuge herstellt, mit der wieder andere Werkzeuge herstellt.
Ja, aber dann würde ich doch, weil du da sicher besser drinnen bist, da würde ich es dann doch staunend fragen, wie konnte es geschehen, dass 50 Jahre lang die deutsche Technikphilosophie nichts davon aus der Seite Heideggers rezipiert hat. Alles, was die deutsche Technikphilosophie im Gefolge Heideggers produziert hat, sind Varianten vom Ereignisdenken. Da ist an keiner Stelle, die ich kenne, der Besuch einer Fabrik genannt worden. Wie ist das zu verstehen?
Ja, weil die Philosophen selber wahrscheinlich nie eine Fabrik besucht haben oder sich damit beschäftigt haben, was eigentlich eine Fabrik ist oder was Kybernetik ist. Das ist eben vielleicht schon ein Einfluss ein bisschen der Kulturwissenschaften. Die Kulturwissenschaftler, die haben, so wie ich ja auch, meine Zeit lang sich sehr dafür interessiert, was eigentlich American System und Werkzeugmaschinenfabriken und Maschinen.
Und Heidegger ist an der Stelle quasi geerdeter als seine Nachfolger. Ist das
absolut,
die Aussage?
Ja, ja, würde ich sagen. Also bis hin zu diesem großen Begriff des Gestells, also den man auch schön technikhistorisch verorten kann. Also, weil Maschinen, das ist eine alte Tradition aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, dass eine Maschine nur dann entsteht, wenn ein Mechanismus fest aufgestellt ist.
Ja, aber im 19. Jahrhundert ist nicht die Rede davon, dass sich da das Sein zeigt im
Gestell. Absolut nicht. Nee. Aber ich spreche jetzt eher darüber, dass so eine Wurzel technikgeschichtlich angereichert werden kann. Das ist natürlich nicht in der Intention Heideggers, aber wir wollen ja jetzt nicht Heidegger nachfolgen, sondern schauen, was man mit ihm anfangen kann oder so.
Also eine neue Ingebrauchnahme des heideggerianischen Sprachmaterials.
Absolut, ja, das würde ich so. Ja. Und ebenso auch des heideggerschen Materials, jetzt über so eine Wissenschaft wie Biologie nachzudenken. Also dann mal anfangen von frisch wirklich zu studieren und zu schauen, wie lässt sich das weiterführen oder lässt sich da irgendwie weiterkommen.
Das führt uns jetzt wieder zur Umgebung zurück und zu dieser interessanten Beobachtung, die sich in einem deiner Aufsätze findet, dass Umgebung sozusagen eine Bedeutung hat, die mit Milieu zusammenhängt und mit einer frühen biologischen Vorstellung davon, dass Tiere verstanden werden müssen aus ihrer Umgebung und aus ihrem Milieu.
Also am Anfang stand mal so die harmlose Entdeckung, dass die Übersetzungen von Lamarcks Philosophie Zoologique ins Deutsche, Haeckel hat die 1876 selber in Auftrag gegeben, dass die einen Schlüsselbegriff des Lamarckschen Werks, der Lamarckschen Philosophie, nämlich le milieu, das Milieu, meistens im Plural bei Lamarck, als die Medien übersetzen. Was seltsame Effekte hat, wenn man als Medientheoretiker um 2000 sozusagen das wieder liest und dann natürlich interessiert es einen, was ist das für ein Typ oder wie konnte man das auch so lange übersehen, dass das 19. Jahrhundert, und je näher man hinschaut, hat das 19. Jahrhundert viel von Medien gesprochen, ganz wörtlich, nur hat es was ganz anderes darunter verstanden als wir. Also jetzt Telegrafen, Eisenbahnen, Fotoapparate, die zählten mehr unter Weltverkehr im 19. Jahrhundert.
Aber also ist rein dem von außen kommenden Verständnis, erschließt sich das nicht so schnell, weil Milieu oder Umgebung betrachtet man doch eher als etwas, wo hinein etwas eingelassen, eingebettet ist, wo im Rahmen dessen sich etwas bewegt, während Medien von dem Verständnis, das wir heute haben, doch mehr eine Zwischenstellung ist. Ich meine, es gibt natürlich, muss ich mir selber gleich einwerfen an der Stelle, es gibt natürlich, wenn man sagt, das filmische Medium, noch immer so einen Gebrauch von Medium ist, das ist eine typische Lebensform, wenn man es so sagen will, eine Darstellungsform. Also das Medium Rundfunk im Gegensatz zum Medium Film wäre so ein Verständnis wie das, wovon du gerade geredet hast.
Also ich meine, auch bei McLuhan gibt es das ja schon und heute reden manche Theoretiker von immersiven Medien, also Medien, in denen man badet sozusagen, die so holistischen Charakter haben. Bei McLuhan ist zum Beispiel das Radio ein typischer Fall im Unterschied meinetwegen zur Schrift eines immersiven Mediums, das er dann die Stammestrommel nennt, also etwas, was dreidimensional als Umgebung anwesend ist. Also diese Tendenz gibt es auch in der modernen 20. Jahrhundert Medientheorie, obwohl es eben dort immer auf Kultur bezogen wird. Aber die Biologie und diese lange entscheidende, wie mir scheint, Tradition in der Biologie Umgebungen zu denken, da gar nicht auftaucht. Das hat den McLuhan jetzt weniger interessiert. Mhm. Also,
was hat denn Lamarck gemacht mit dem Begriff? Was sind seine Entwicklungen, seine wissenschaftlichen Entwicklungen, zu denen er diesen Begriff gebraucht hat?
Also bei Lamarck, da ist ziemlich klar, dass die Medien, die Körper umgeben, die Organismen erstens beleben, anregen, erregen zum Leben und auch die Organe, das ist auch ein sehr merkwürdiger Gedanke, dass die Medien die Organe schaffen und erhalten. Also das heißt, Wasser schafft Flossen. Augen sind nur durch das Licht da. Auch berühmtes Beispiel Lamarcks ist der Maulwurf oder der Grottenolm. Kaum ist das Licht weg, gibt es keine Augen mehr. Und daraus folgert er, dass es nicht irgendwas ist, sondern genau die Frage, wo das Tier lebt. Und so schaut es aus. Und dieser Gedanke, der ist dann vor allem am spektakulärsten, wie ich immer finde, bei Hegel aufgenommen worden. Und zwar schon sehr früh, wie wir in der Vorlesung festgestellt haben, in der Jenaer Realphilosophie und dann später in der Enzyklopädie. Wenn man zum Beispiel die schöne Stelle über die Vögel nimmt, dann ist bei ihm das Wort Milieu als Element angesprochen. Und die Vögel leben in ihrem Element und ihr Element ist die Luft. Und dieses Element bis ins letzte Detail gestaltet sie. Also die Federn, die sind fein, dass sie auf die Luft abgestimmt sind, bis hin dazu, dass eben sich erste Form von Subjektivität gerade beim Vogel äußern, nämlich wenn er singt. Und singen heißt, das Medium geht durch den Vogel hindurch und er erfüllt sein Element mit sich selbst, so heißt es
beim Vogel. So wie das Wasser durch die Qualle.
Wie das Wasser durch die Qualle geht, genau. Also es ist so, interessant ist natürlich zu sehen, wie jetzt bestimmte Organisationsformen zustande kommen. Das ist bei Lamarck ständig ein Problem, weil man kann ja nicht einfach eine kleine Einzeller ins Wasser werfen und dann wird ein Fisch draus. Abgesehen davon, dass es ja eine Seltsame, was dann später sehr bald bemerkt wird, eine Seltsamkeit ist, dass im Wasser, also dem homogensten Medium, wenn man nimmt das Land, ist ein sehr differenziertes Medium mit ganz verschiedenen Biotopen. Und das Wasser ist, auch wenn es verschiedene Salzgehalte gibt und verschiedene Helligkeiten oben oder unten und Bewegtheiten im Wasser, ist ein relativ homogenes Medium. Wo sind aber die meisten vielfältigsten Tierarten gerade im Wasser? Also kann es so einfach nicht gehen.
Also ich würde an dem, was du jetzt sagst, aber noch mal eine Frage anknüpfen, die mit dem Zusammenhang hängt, was ich am Anfang gesagt habe. Nämlich für gegenwärtige Betrachtung scheint es ja eine witzige Geschichte zu sein, sozusagen eine märchenhafte Geschichte, was du vom Lamarck erzählst, nämlich die Verursachung der verschiedenen Körpergestalten durch die Umgebung. Und du hast ja selber angedeutet, dass man das heutzutage genauer wissen will. Und wenn man es genauer wissen will, dann nimmt man natürlich die Mikrogenetik, also Genetik, Mikrobiologie oder sowas ähnliches. Und dann hat man heutzutage naturwissenschaftliche Mechanismen zusammen mit einer neu eigenartigen Theoriebildung, die versucht, das im Einzelnen zu erklären und die einem nicht mehr die freie Fabulierung gestattet, die ich hier ein bisschen durchhöre. Also eine kritische Frage ist auch an das, was die Kulturwissenschaft dabei macht. Das irritiert mich immer so ein bisschen oder gibt mir zumindest Anlass zur Frage, warum untersuchen die Kulturwissenschaftler nicht das, was die gegenwärtigen Mikrobiologen in ihrer Erforschung dieser Transformationen machen und erzählen uns stattdessen, was vor 200 Jahren ein Forscher, der zugegebenermaßen am Anfang dieser Geschichte steht, imaginiert hat.
Ja, also meine Hypothese wäre da ein bisschen, dass, ich habe das jetzt natürlich etwas märchenhaft erzählt, aber bei Lamarck ist es sehr systematisch gedacht, also sehr formal, auch diese ganze Geschichte mit der Umgebung, weil er nimmt an, irgendwie Inhalt und Beinhaltendes und Flüssigkeiten, die enthalten werden können und solche, die so dünn, so fein sind, dass sie kein Gefäß finden, dass sie enthalten werden können. Und in diesem sehr formalen Rahmen baut er, was ich nennen würde, eine Fabel, die sehr geschlossen ist. Und was mich interessiert, wie in der Geschichte des Wissens solche Fabeln eigentlich wirken. Weil die sind für uns heutige, also reine, wirklich Märchen, und je geschlossener sie sind, desto zauberhafter. Weil man natürlich eine gewisse Lust auch dran hat, zu sehen, wie das in sich alles dann sehr stimmig ist. Und dann kommt Darwin und zertrümmert das alles, also weite Teile. Aber man sieht dann plötzlich, und das ist ein erstaunlicher jetzt wissensgeschichtlicher Moment, dass im Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem so hier in Wien, die Forschungen ums Vivarium herum, diese biologische Versuchsanstalt in Prater, auf gerade dieses Milieutheorem von Lamarck wieder zurückgegriffen wird. Und zwar mit experimentell. Haarklein nach den letzten Standards experimenteller Wissenschaft fangen die dann an, diese Umgebungen zum Beispiel zu verändern. Also fangen an, Kröten, die sich eigentlich im Wasser sich entwickeln, aufs Land zu setzen, also Feuchtigkeit als Milieu, und schauen, was passiert dann. Entwickeln die sich noch in der gleichen Weise, haben die gleiche Brutpflege, was passiert mit den Eiern, wenn sie im Trockenen sind, und kann man die dann, wenn sie im Trockenen aus dem Weibchen rauskommen, sofort wieder ins Wasser, wie machen endlose Versuche, auch mit Temperatur, auch ein typisches lamarckisches Medium, was passiert, wenn man die Kröten in 20 Grad aufwachsen lässt, also wärmer als sie eigentlich ihre Umgebung ist, und dann bauen die da in dem Vivarium hier in Wien so eine ganze Fülle von Binnenmilieus, also Situationen, wo man genau diese Parameter verändern kann und dann schauen kann, was passiert. Und der Kammerer, der freut sich ja, Paul Kammerer, einer der am berühmtesten gewordenen Biologen dieser Versuchsanstalt, der freut sich dann natürlich sehr, wenn er fast eine Art in eine andere verwandeln kann, dadurch, dass er nur Temperatur und Feuchtigkeit da ein bisschen dran rumschraubt. Und
also ökologisches Versuchslabor.
Ökologisches Versuchslabor. Kann
man zugeben, dass ich durch die Lektüre von dem, was du da geschrieben hast, das erste Mal auf das Vivarium aufmerksam geworden bin. Was ist denn die Geschichte von dem? Gibt es noch?
Oder nö, das ist leider zerstört worden von einer sowjetischen Artillerierakete, stand aber im Prater und hat eine lange Vorgeschichte, weil die Zoogeschichte Wiens hat ja immer hauptsächlich Schönbrunn im Blick, aber es gab mehrere Jahrzehnte lang versucht, einen Volkstiergarten zu gründen. Und da hat man dann das Gelände da am Prater ausgesucht und es ging hin und her und Weltwirtschaftskrise und Pleite und Weltausstellungen. Und dann hat es mal Hagenbeck genommen und hat da ein schönes Haus hingebaut, hat da so ein Aquarium reingestellt und das wurde da auch ein Misserfolg. Und dann hat ein Wiener, aus einer bekannten Wiener Physikerfamilie, Hans Pschibram, der hat dann dieses Gebäude gekauft 1905 und hat da eine ganz illustre Gruppe von Forschern außerhalb der Universität, muss man betonen, gesammelt, die da dann ganz mysteriös, es hieß auch im Volksmund das Zauberer-Institut, weil da sehr merkwürdige Dinge rauskamen, also nicht nur verwandelte Kröten.
Prater gibt es ja auch das Zerspiegelkabinett, beziehungsweise das Museum der abartigen Körperformationen. Insofern würde das ja gut in den Prater zusammengepasst haben. Das ist die Insel der Sonderbarkeit.
Ja.
Aber so wie du es sagst, ist es ein weiteres Opfer des Zweiten Weltkriegs, an das nicht angekommen geknüpft worden ist offensichtlich.
Ja. Na, ich meine, das muss man aber schon sagen, dass die in den 20er, 30er Jahren mit dem Erstarken der Genetik und aus verschiedenen anderen Gründen blühte die Forschung nicht mehr so wie vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg. Also bis hin zu diesem legendären Fälschungsskandal, den man dann den Kamera vorgeworfen hat und so weiter.
Also. Thank you. Aber natürlich, das war jetzt, unsere Linie war jetzt weiterwirken in überraschenden Mutationen, wenn ich diesen biologischen Ausdruck verwenden kann, von solchen Gedankenkonfigurationen wie Lamarck. Die nächste Etappe ist ja dann natürlich Lysenko. Ne?
Ja, oder Michurin, ja, das ist eine kontroverse Geschichte, freilich. Lysenko bezieht sich zumindest auf dieses eine Theorem mit der Vererbbarkeit.
Ja.
Was man von Lysenko nicht weiß, ist erstens, dass er einen großen Ahnherrn hatte, nämlich Michurin, einen Gärtner, der keine Theorien, der war an Theorie überhaupt nicht interessiert, der wollte einfach Birnen in Sibirien züchten. Ist ihm zum Teil auch gelungen und dank Michurin ist die Anbaufläche um einige Grad nach Norden gerutscht. Und dann kam Lysenko und hat daraus eine riesige Theorie gemacht, also die nicht immer verheerende Konsequenzen hat. Also
diese Theorie, könnte man sagen, unterliegt ja auch in einer verwandelten Weise dem Gesetz der Umweltbedingungen. Weil unter den politischen Umweltbedingungen, unter denen er diese Theorie gemacht hat, war sie sehr expansiv. Weil das sozusagen sehr ausbaufähig.
Ja, ja.
Das hat sich aber dann natürlich irgendwo.
Ja, ja. Und das ist diese ganze Geschichte mit den Vererbungen erworbener Eigenschaften, hat natürlich eine Tendenz in die totalitäre Pädagogik sozusagen. Ne? Also, wenn wir den Leuten, wenn Lernen alles ist, nämlich so, dass sozusagen, dass man durch die Generationen hindurch lernen kann und das nicht wieder verloren ist, dann kann man da sozusagen pädagogische Terrorregime auch drauf gründen, auf dieses Theorem.
Also das Vater-Sohn-Verhältnis erhält dann diese, zugespitzt zu sagen, der patriarchalische, klassische Vater-Sohn-Verhältnis, wo der Vater versucht, in den Sohn hineinzustopfen, geht, würde dann an dieser Stelle legitimiert werden.
Würde es werden, aber also mir scheint jetzt so nach dem Krieg gibt es dann schon also in der Biologie sehr viel interessantere Versuche. Konrad Weddington zum Beispiel mit seinen epigenetischen Landschaften, der wieder anfängt dann jetzt an Drosophila Fliegen Temperaturen zu ändern und dann sieht er, dass die plötzlich nicht mehr drei Füße Flügel haben, sondern vier. Und fängt dort an, dann sich so eine Theorie zu machen. Und das ist bis heute, also jetzt gerade in Wien gibt es ein großes, von der EU gefördertes Projekt über Epigenomics. Und die schreiben sich schon auf ihrer Startseite auf Konrad Weddington zurück, der einer der ersten war, die also in der Zeit, als die Genetik so ganz en vogue war, kritischere Töne.
Kann ich da noch mehr hören davon? Das habe ich noch nicht ganz erfasst, worum es da eigentlich geht, was die Pointe dieser Forschungsvorhaben ist.
Also im Grunde wieder, dass die Umgebung, in der das Tier wächst, wichtiger ist, als das, was seine genetische Ausstattung ist. Also es hat oft in der Entwicklungsbiologie den schönen drastischen Ausdruck gefunden, ist es wichtiger die Herkunft oder wichtiger der Ort?
Okay.
Herkunftsbedingt, ortsbedingt. Das ist die große Frage jetzt in der Entwicklungsbiologie oder in anderen Zusammenhängen. Dann die Frage, ist eben die genetische Ausstattung wichtiger oder das, wie sich die genetische Ausstattung realisiert? Und müssen wir da nicht annehmen, dass im Prozess dieser Realisierung genetischer Information eine ganze Menge Umweltfaktoren, äußere Faktoren die Musik machen?
Also ich sehe in Zukunft für diesen Problemtypus eine sehr bedrängende Aktualität. Wenn ich mir vorstelle, dass die globale Erwärmung dazu führt, dass die Umgebungsbedingungen für Menschen, aber für Leben auf dem Planeten, als Umgebungsbedingungen sich dramatisch verändern könnten und werden, und dann vor die Frage gestellt werde, wie gehen wir damit um? Gehen wir damit so um, dass wir auf Mutationen warten, die sich dann durchsetzen in den veränderten Umgebungsbedingungen? Also sind wir quasi auf darwinische Abläufe angewiesen, um das globale Erwärmungsphänomen zu bearbeiten? Oder ist es möglich, dass wir mit unserem genetischen Outfit in diese veränderten Umgebungen reingehen?
Die Frage ist, von woher man so eine Frage stellt. Also ich habe neulich mal gelesen, dass es manche Insekten gibt, die bereits einen Monat, eineinhalb Monat länger leben wie vor der Klimaerwärmung.
Ja.
Und da frage ich mich, kann man natürlich jetzt genetisch, aber man kann sich auch fragen, was heißt das eigentlich für die Existenz dieses Tieres, wenn es plötzlich eineinhalb Monate länger lebt?
Ja.
Also es gibt mehr Erfahrungen, mehr ganz andere. Da muss man natürlich, kommt man auch sehr ins Spekulieren, man muss man fragen, was heißt der Tod oder der Zeitpunkt des Todes oder so. Und wenn plötzlich solche Prozesse ich frage mich, von woher geht man das an? Man kann es natürlich von der Anpassung her nehmen, aber man könnte auch mal die Existenz, so existenzielle Fragen stellen, also die jetzt wieder Lebensformen betreffen. Denn das ist durchaus ein Typ von Lebensform, wann ein Lebewesen stirbt, wie lange, also eine Eintagsfliege, die nur deren.
Das allerdings erinnert mich jetzt daran, dass es ja einen vergleichbaren Fragekomplex gibt, jetzt nicht in der Biologie, sondern ganz allgemein in der menschlichen Erfahrung. Was heißt es für Tod, wenn es immer mehr möglich und auch real wird, dass man 10 Jahre lang an der Sonde hängt, ohne Bewusstsein, und dass ich vor kurzem in der FAZ gelesen habe, dass das natürlich auch einen neuen Blick auf das Konzept des Menschenlebens wirft, nämlich dass man zum Beispiel nicht so missachtend davon reden sollte, dass Menschen vegetativ leben, sondern ich meine, man könnte sich ja, wenn ich jetzt auf Science-Fiction-Niveau gehe, man könnte sich ja vegetative Zustände vorstellen, wo das menschliche Leben, auch das menschliche Individualleben, mit Hilfe dieser technischen Möglichkeiten in einen vegetativen Zustand wieder zurückgeht und auf diese Art und Weise eine Brücke geschaffen wird, wo bisher ein Abgrund war.
Bioadapter.
Zum Beispiel.
Ja, oder man geht die Frage eben ein bisschen sozusagen kleineren Dimensionen an und fragt sich eben, wie schaut das für die Tiere aus? Das, was für uns jetzt eine große, unbeherrschbare, schwierige, auch traurige Frage ist, aber wenn jetzt plötzlich ein Schmetterling einen Monat länger lebt, also ich gehe da immer auch von einem, wie ich finde, der wunderbarsten Text der Biologiegeschichte von Karl-Ernst von Baer, der hat mal einen ganzen Text darüber geschrieben, wie viel erlebt eigentlich ein Maikäfer in einer Zeiteinheit, und hat dann so angenommen, der Herzschlag ist sowas wie so eine Erlebnismengenzeiteinheit. Und jetzt gibt es aber Tiere, die natürlich einen 100 oder 1000 Mal höheren Herzschlag haben wie wir. Also müssen wir auch annehmen, dass ihre Erfahrungsdichte 1000 Mal höher ist. Abgesehen davon, dass sie natürlich dann auch unsere Zeitläufe ganz anders wahrnehmen. Also ein Tier, was nur einen Tag lebt, für den ist jeder Abend eine Eiszeit. Hereinbrechen einer epochalen Eiszeit. Solche Gedanken macht er sich da. Was heißt es, 1000 Mal mehr zu erleben? Oder dann, wenn man annimmt, dass der Herzschlag 100 Mal langsamer geht, könnte man sich auch dort eine Welt vorstellen. Ich finde nur interessant an solchen biologischen Fragen, dass die so was wie Existenzfragen stellen. Kann ich jetzt fragen, Vermehrung, wie schaut es aus in den nächsten Generationen und so weiter, sondern wie schaut es aus in dieser Lebenszeit? Was ist die Lebensform? Du sprichst von, nicht die Vermehrungsform.
Ja, du sprichst jetzt von Existenzfragen, das ist ein Stichwort, noch auf ein letztes Thema zu kommen, das, glaube ich, zur Abrundung dieses Bereiches sinnvoll wäre, nämlich Schönheit. Also das ist zwar keine Existenznotwendigkeit in dem Sinn des Überlebens, aber es ist doch auf eine überraschende Art und Weise ein Teil jeder Existenz, und die Beschäftigung mit Biologie, so wie du sie betreibst, hat auch ein starkes Moment von Interesse an ästhetischen Phänomenen.
Also man kann natürlich die Schönheit, so wie Portman das zum Beispiel macht, Adolf Portman, der Basler Biologe der 50er Jahre, die Schönheit, wenn man es jetzt im optischen nimmt, sich zunächst, bevor man mit Darwin nach der Selektion fragt, sich fragen, wer sieht eigentlich die Schönheit?
Für also, eine Schnecke, die im Sand verborgen ist.
Genau. Oder eine Muschel, die kaum je aus ihrem Sand rauskommt, aber zauberhafte Muster und Regularitäten aufweist. Oder Schleimpilze, die in allen Farben leuchten, aber die niemand, kein Wesen im Tierreich sieht. Diese Farben sieht, diese Muster. Und was heißt es umgekehrt, wenn Schönheit gesehen wird? Also Portman hat die Idee, dass die ganze sichtbare Außenseite des Lebewesens in sich so kompliziert ist und so verschlungene Geschichte in der Ontogenese und der Phylogenese hat, dass man sie insgesamt als ein Organ bezeichnen müsse, was genauso kompliziert ist wie ein Herz oder eine Leber. Die Tatsache, dass unsere Erscheinung selbst so etwas ist. Und das, glaube ich, ist ein bisschen ein anderer Gesichtspunkt als den Darwin natürlich immer auf die Schönheit hat mit seiner sexuellen Selektion, die jetzt immer so befeiert wird als das nicht-utilitaristische Moment bei Darwin, das ich irgendwie nicht so ganz sehen kann. Weil wenn die Weibchen die Schönsten nehmen, dann sind die doch nur schön, damit die Weibchen sie nehmen. Nicht für sich, oder dann hat die Schönheit keinen Wert in sich oder hat keine, ist keine Äußerungsform des Erscheinens für sich.
Dann ist es natürlich Portman, der wirkliche Nicht-Utilitarist.
Absolut,
weil wenn das ein Organ ist, dann stellt sich als nächstes die Frage, wozu, wer hat das bestellt? Dieses Organ bestellt. Und wenn das darauf keine Antwort gibt, ist das doch ein ziemlich starker, sozusagen paradarwidianischer Ansatz.
Mhm. Ja, na gut, aber man müsste vielleicht auch sehen, dass jetzt die ganzen Prozesse des Parademachens, des Zeigens, des Show-Effekt, der so evident ist in ganz vielen, bei ganz vielen Tierarten, Ob das nicht komplizierter ist, als zu sagen, es ist nur auf sexuelle Selektion hin getrimmt. Ob es da nicht ganz andere Strukturen gibt, die da wirken. Also wir haben neulich mal gesprochen von diesem schönen Beispiel, was Lacan mal erzählt, zwei Hähne im Kampf bis aufs Blut. Und plötzlich fängt der eine an, im Kampf zurückzutreten und beginnt sein Gefieder zu putzen. Mitten im Kampf. Und das ist ein erstaunlicher Moment, wo plötzlich eine Verschiebung eintritt. Der Kämpfer ist nicht jetzt in die Mechanik des Kampfes mehr verstrickt, sondern fängt an, ein anderes Register zu machen, den anderen einzuschüchtern oder zu was zu zeigen oder irgendeine Form von Parade zu spielen, und dass da ein anderes Register anfängt. Das, glaube ich, mit der sexuellen Selektion kommt mir vor, wäre so ein bisschen zu schlicht gedacht.
Ein kleines Bedenken, das ich gegen diese biologische Ästhetik habe, ist, da scheint es nicht so viele Kategorien zu geben, mit denen man operieren kann. Also es gibt quasi die Zweckentsprechung, dann gibt es die Zwecklosigkeit, dann gibt es die Betrachterabhängigkeit oder die Nichtbetrachterabhängigkeit. Aber das, was so für unser einen die Ästhetik eigentlich interessant macht, eine massive Differenzierung von der subtilsten Art und Weise, die analysiert und weitergesponnen werden kann, in jedem, also jedes, ich meine, um es jetzt mal polemisch zu sagen, jeder Cineplex hat, wenn es 10 Filme hat, eine komplette Geschichte und Palette von unterschiedlichsten und nachvollziehbaren ästhetischen Aussagen. Und im Vergleich dazu scheint quasi das Instrumentarium einer biologischen Ästhetik doch einmal ziemlich knapp.
Das wollte ich vorhin ein bisschen andeuten, dass es ja vielleicht zwischen zwecklosem Spiel und Zweck eine ganze Welt ist, die aus Schein, imaginären, zum Schein vorgehaltenen Hautsäcken, Hautlappen, Laternenkäfer zum Beispiel, der ist ein Käfer, der sieht, ist 2/3 seiner Größe, ist eigentlich ein leerer Hautsack und innen drin befinden sich leuchtende Bakterien. Und diese Zeichnung auf dem Hautsack ist ein Krokodil, obwohl der gerade ein paar Zentimeter groß ist. Der Effekt ist aber, dass Vögel sich unglaublich fürchten vor diesem kleinen Käfer, der so tut, als wäre er ein Krokodil. Kann man natürlich sagen, ja, alles Selektion, Selektionsvorteil, aber man könnte auch da ins Nachdenken kommen, was ist überhaupt das Imaginäre, was ist dieses ganze Spiel der Parade, des Aufschneidens.
Das klingt ja genau schon wie aus einem Film, was du jetzt beschrieben hast. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, Dankeschön für das Gespräch zu sagen. Peter Bertz, der noch für einige Zeit in Wien sein wird und hoffentlich immer wieder mal nach Wien kommen wird.
Sehr gerne.